Tag auch. Wir sind's von der Familienaktivierung.
Erfahrungen aus und für die Praxis.
Bewegend, informativ,
aufschlussreich,
fachlich und dennoch unterhaltsam, motivierend und auch ein wenig herausfordernd.
Familienaktivierung bedeutet innovatives Arbeiten. Wir möchten euch an unserer Begeisterung dafür teilhaben lassen.
Seid willkommen und eingeladen zu unserem Podcast Familienaktivierung. Ich bin Rüdiger Pieper, euer Gastgeber.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute richten wir unseren Blick auf den Dachverband FAM, den bundesweiten Zusammenschluss von Organisationen, die das Familienaktivierungsmanagement, kurz FAM, sowie weitere familienaktivierende Maßnahmen in unterschiedlichen Kontexten der Kinder- und Jugendhilfe umsetzen. Seit seiner Gründung im Jahr 1998 vertritt der Dachverband die Interessen seiner Mitgliedseinrichtungen und setzt sich für die Weiterentwicklung familienaktivierender Hilfen ein. Dabei steht ein zentrales Anliegen im Mittelpunkt: der aktive und uneingeschränkte Schutz von Kindern sowie die Unterstützung von Eltern und Familien bei der Förderung einer positiven Entwicklung ihrer Kinder. Die fachlichen Grundhaltungen des familienaktivierenden Arbeitens werden in ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten umgesetzt, kontinuierlich weiterentwickelt und anhand verbindlicher Standards evaluiert. In den vergangenen Jahren haben sich die Herausforderungen für Fachkräfte und Träger deutlich verändert. Neue gesellschaftliche Entwicklung, sich wandelnde Lebenswelten von Familien, veränderte Anforderungen in der Jugendhilfe sowie der Fachkräftemangel stellen die Praxis vor immer neue Aufgaben. Gleichzeitig gilt es, wirtschaftliche und strukturelle Rahmenbedingungen im Blick zu behalten. Vor diesem Hintergrund hat der Dachverband im vergangenen November einen internen Organisationsentwicklungsprozess gestartet. Ziel ist es, eine kritische Bestandsaufnahme vorzunehmen, aktuelle Herausforderungen zu analysieren und gemeinsam Perspektiven und Visionen für die Zukunft zu entwickeln. Für diese erste Standortbestimmung habe ich heute drei Gäste eingeladen: Petra vom Jugendhof Gotteshütte, Gesa von FAM Friesland und Stefan vom Raphaelshaus Dormagen. Gemeinsam sprechen wir über die Rolle des Dachverbandes, aktuelle Entwicklungen und die Fragen, die die Zukunft familienaktivierender Hilfen prägen werden. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Anregungen und Ideen. Wer sich aktiv an diesem Entwicklungsprozess beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen. Informationen und Termine findet ihr auf unserer Homepage. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Also es geht insbesondere um die Rolle des Dachverbandes. Darüber wollen wir uns heute ein bisschen austauschen, weil wir ja uns den Bezug nehmen zur Organisationsentwicklung, zu der Entwicklung des Dachverbandes insgesamt. Und die erste Frage ist, auf welche Frage würdest du gerne eine Antwort geben?
Ursprüngliche Idee des Dachverbandes, möglichst viele Einrichtungen in ganz Deutschland zusammenzubekommen, die quasi die Idee von Familienaktivierung, der Nachgehen in Arbeitskontexten, eine Vernetzung ins Ausland auch.
Wie wäre denn die Frage?
Die Frage wäre, wie bekommen wir weiterhin hin, dass noch mehr Einrichtungen FAM arbeiten und im Dachverband einen Sinn sehen?
Okay. Auf welche Frage hättest du gerne eine Antwort, Petra?
Auf die Rolle des Dachverbandes in der Jugendhilfe.
Gesa?
Ja, und für mich wäre auch wichtig, für wen könnte es noch interessant sein und was wären Inhalte für potenzielle neue Einrichtungen, die wir vielleicht noch gar nicht mitbedacht haben. Ne? Möglicherweise neue Themen, mit denen wir irgendwie Interessierte auch ansprechen könnten, wo sie sagen könnten, ja, wenn das passieren würde, dann wäre das ein Gewinn.
Ja, dann möchte ich euch bitten, euch diese Fragen mal zu merken. Vielleicht kriegt ihr ja nachher eine Antwort darauf.
Das wäre ja was.
Das wäre ja was. Welche Aufgaben übernimmt der Dachverband im System? Also es wissen ja nicht alle Leute, wir reden immer über den Dachverband. So, was ist denn das? Welche Rolle übernimmt er in diesem Jugendhilfesystem?
Zurzeit die Qualitätssicherung und die Sicherstellung der Ausbildung und die Umsetzung der Ausbildungsinhalte, dass das entsprechend den Qualitätsstandards und den Ausbildungsstandards, die wir haben, dass es umgesetzt wird und flächendeckend unseren Mitgliedern zur Verfügung gestellt wird.
Die Vernetzung untereinander, Mitgliedseinrichtungen.
Was sind die größten Herausforderungen in diesem Jugendhilfesystem für so einen Dachverband?
Ja, Sichtbarkeit auf jeden Fall in dem großen Feld von Angeboten und vor allen Dingen auch die unter den wirtschaftlichen Zwängen das weiterzumachen. Wie wir mal sagen, auch FAM ist ja immer nur ein Krümel vom Kuchen. Und dort eben halt auch immer wieder an Entscheidungsträger zu kommen, die sich dafür aussprechen, dass es eine gute Sache ist und dass es weitergehen soll.
Ich glaube, auch im Jugendhilfesektor gibt es ja immer so Strömungen, was gerade in ist und wo hinterhergehangen wird. Das hatte der Dachverband zu Beginn, ist aber jetzt inzwischen eine relativ alte Angelegenheit. Und da müsste man jetzt gerade unter den Rahmenbedingungen, dass die Kommunen immer weniger Geld haben, den Dachverband nochmal platzieren, dass der vielleicht wieder sowas Modernes ist, eine neue Richtung ist, was inhaltlich sinnvoll ist, aber den Kommunen eben auch Geld sparen.
Ja, ich stoße mich ein bisschen an den Begriff alt.
Ja.
Würde euch nicht wundern. Wäre das für dich passend, wenn ich das ersetzen würde durch etabliert?
Ja.
Das hast du schön.
Was denn?
Hast du schön gemacht.
Das ist das, was ich vorhin meinte, mit der Wichtigkeit der Rolle des Dachverbandes in Jugendhilfegeschehen.
Irgendwelche Ausformung würdet ihr euch politisch oder strukturell wünschen für so einen Verband?
Ich glaube eben die Teilhabe in größeren Gremien, wo auch politische Entscheidungen getroffen werden. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Dachverband die Möglichkeit irgendwann bekämen, unsere Themen direkt auch bei Entscheidern platzieren zu können, damit die Einrichtungen die Wege nicht mehr selber gehen müssen, sondern wir sagen, wir können das für unsere Mitgliedseinrichtung tun und Dinge auch in Politik platzieren und in Entscheidungsgremien platzieren, so dass das eben Mehrwert hätte für die Mitgliedseinrichtungen, damit sie den Weg selber nicht gehen müssen.
Was können wir denn selber dafür tun?
Also Sichtbarkeit schaffen, indem man einen Platz bekommt.
Wie möge das gelingen?
Ja, es sind ja Themen, die wir auch bereits diskutiert haben, Arbeitskreise aufzunehmen, Arbeitskreise selber zu gründen und auch wieder in größeren Institutionen, ja, also Regionalkreise zum Beispiel ins Leben zu rufen, in denen wir auch irgendwie unsere Angebote platzieren können. Weil ich denke eben, gerade unter dem Kostendruck, den wir zurzeit ja von allen Seiten verspüren und auch die angekündigten Einsparungen, haben wir mit FAM einfach ein Tool, das ja eben genau Antworten liefert auf aktuelle Fragestellungen, und zwar wie Kosten gespart werden können und auch langfristig gespart werden können. Und ich denke, wir sind eine von wenigen Einrichtungen oder ein Gremium, die ja ganz konkrete Antworten darauf haben können, wie man eine Kostenersparnis hinbekommt. So, und da brauchen wir uns gar nicht beklagen, sondern wir können da sagen, die Antworten haben wir ja schon längst und die haben wir auch schon seit fast 30 Jahren.
Was machen wir denn im System gut gemeint, aber eigentlich falsch?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass die Sichtbarkeit ein großes Thema ist. Also eine Sache, die wir haben es ja vorhin hier im Vorgespräch schon einmal angerissen, eine Sache, die bei uns läuft, ist, wir haben unheimlich viele hochengagierte und hochprofessionelle Leute, die einfach eine wahnsinnig gute Arbeit lassen, die machen das jeden Tag. Die sparen jeden Tag Geld, die bringen jeden Tag Familien voran, die holen jeden Tag Familien aus Situationen raus, befähigen die aus dem System rauszukommen. Und unser Problem ist, dass wir von unten nach oben arbeiten. Also im Grunde genommen machen wir die Arbeit schon. Wir kriegen sie aber nicht sichtbar genug, sodass Entscheider sagen, wir brauchen mehr davon. Und kriegen es vor allen Dingen nicht bundesweit hin. Also regional gelingt das immer wieder. Also wir haben jetzt, na, Stefan, du hattest das vorhin gesagt, im Kölner Raum eine ganz hohe Bekanntheit. Wir haben im Bremer Raum eine hohe Bekanntheit von FAM-Maßnahmen. Es gibt auch in anderen Regionen, na, so wie ihr hier arbeitet, auch FAM, das hat eine hohe Relevanz. Das ist aber immer regional begrenzt. Und wir als Dachverband müssten das einfach ausweiten, sodass es eben halt bundesweit eine Relevanz hat. Und wie du immer so schön sagst, dass FAM eben Teil eines eigentlich sozialarbeiterischen Ansatzes ist. So, und dahin zu kommen, das von unten nach oben hinzubekommen, ist halt schwieriger. Es mangelt nicht an der Motivation und nicht an dem, Können, sondern es mangelt eben an Entscheidern, die sagen, da ist schon was Gutes und das bringen wir jetzt nochmal nach vorne.
Ich weiß auch nicht, wie man hinbekommt, dass ein Dachverband diese Qualitätssicherung, dass die so einen hohen Stellenwert hat. Also in Köln ist ja einfach so, dass beispielsweise die EFH Cologne im Grunde nur durch die Mitgliedschaft im Dachverband diese mit der Qualitätssicherung im Hintergrund das Angebot ans Kölner Jugendamt stellen kann und dann auch in den Vertrag mit denen reinkommt. Also da ist einfach für uns ja auch, dass ohne den Dachverband wir im Grunde nicht überhaupt in den Vertrag mit dem Jugendamt reinkommen. Und wie Jugendämter da im Grunde das als, ja, eben auch quasi diese Qualitätssicherung oder das letztendlich die qualitativ gute Arbeit, die unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die eine FAM-Ausbildung haben und dann mit Familien arbeiten, dass das gewürdigt wird und dann einfach auch für Träger eine höhere Bedeutung hat in Verhandlungen mit Jugendämtern.
Also im Hinblick auf aktivierendes Arbeiten, das aber durch Standards gerahmt ist. Ja. Also dass die Standards einen Teil dieser Aktivierung auch beinhaltet. So
in dem Sinne? Ja, ganz genau.
Wird Familienaktivierung manchmal zu optimistisch gesehen?
Boah, die Zahlen sprechen ja für sich. Also wir haben, ich sag mal, durch die Evaluation haben wir es ja auch gut belegt, dass Familienaktivierung hilft und nachweislich Situationen von Familien in Deutschland verbessert. Von daher, also was heißt so optimistisch? Ich meine, wir sind ja keine Allheilwunderwaffe gegen alles, aber wir können eine ganze Menge und das haben wir belegt.
Ja. Also ich glaube, man muss auch nochmal unterscheiden zwischen familienaktivierend arbeiten, ist ja bei allen inzwischen, dass sie das sich so ein bisschen auf die Fahne stellen, auch sozialpädagogische Familienhilfe oder ähnlich, dass die beschreiben, anders zu arbeiten, aber inhaltlich sieht es häufig noch aus wie früher.
Also für unsere Jugend gesprochen, so fertig?
Nee, wollte nur noch mal sagen, dass wir natürlich von Anfang an mit unserem Konzept der Krisenintervention 6 Wochen mit viel Aktivierung, positivem Umgang mit Familien, eine Menge Konkurrenzdenken bei anderen Trägern im Grunde und Ängste von wegen, dass wir Fälle wegnehmen und Hauptargument war immer, wir pushen irgendwie was 6 Wochen, was nie länger haltbar ist und die anderen dann quasi wieder die unangenehme oder so Arbeit machen müssen, was ja gut letztendlich nicht stimmt, dadurch, dass wir häufig inzwischen ja auch die Nachfolge machen von unseren eigenen FAM-Fällen, also das heißt, man kriegt nochmal die Unterschiede zur sozialpädagogischen Familienhilfe vielfach hin, aber ja, ich glaube, dieses Konkurrenzdenken zwischen großen Trägern hindert natürlich auch unsere Einrichtungen mit so einem Produkt FAM oder anderen Sachen durchzustarten.
Ja. Naja gut, aber es ist ja eben halt auch ein Unterschied, ob ich eine SPFH mache oder eine FAM-Maßnahme beziehungsweise oder auch ein FAM-Clearing oder sei es drum, wo ich ja mal ganz klar differenziere und sage, FAM ist immer der chirurgische Eingriff und alles andere ist nachher die Physiotherapie. Das ist so der Unterschied. Und auch in der Spezialisierung, unsere Leute sind ja wirklich explizit geschult, Veränderungsprozesse in ganz kurzen Zeitabständen zu initiieren, damit eben danach geguckt werden kann, die nachfolgende Hilfe soll das ja stabilisieren, also es baut ja aufeinander auf. Nur die Verständlichkeit nachher, den anderen das beizubringen, also zu sagen, ihr seid eine Ergänzung dazu, Das steht dann aber nebeneinander und nicht gegeneinander. Ja.
Nur der Unterschied ist nach wie vor, dass das anderes Arbeiten ist. Ne? Ja. Das leider klassische SBFH häufig noch ist nach Kaffee trinken. Ich rede über Probleme, was könnte die Familie wie verändern. Und wenn wir mit unserer Methodenarbeit, mit schriftlichen Zielen, dass einfach wir viel verbindlicher und zielgerichteter mit den Familien arbeiten.
Das ist, glaube ich, das größte Unterscheidungsmerkmal, diese konsequente Zielorientierung. Und daraufhin das Handwerkszeug den Familien zu übertragen, damit die sich selber als wirksam erleben können. Also im Sinne des Ausprobierens und nicht des Anleitens nur, sondern des begleiteten Ausprobierens. Oh ja, jetzt kann ich dieses Instrument nutzen, um meine Ziele zu erreichen. Und in dieser Konsequenz letztlich Selbstwirksamkeitsprozesse zu initiieren, die wir dann ja auch reflektieren und evaluieren. Und darüber immer wieder eine Nachsteuerung haben. Ich glaube, das sind so wesentliche Unterscheidungsmerkmale. Also es gibt durchaus auch SBFHs, wo das Sinn macht, nur Kaffee zu trinken, in Anführungsstrichen. Ja, wo es um Bezüge geht, dass jemand da ist, dass jemand anwesend ist, dass jemand der gute Geist ist.
Genau, aber da bin ich ja auch immer an dem Punkt, wo ich sage, auch das ist ja eine Methode. Und das auch als Ansatz später in den nachfolgenden Hilfen, dass auch das eine Methode ist, zu sagen, ich führe ein Entlastungsgespräch, ich begleite die Familie niedrigschwellig oder stabilisiere einfach nur. Aber auch das bedarf in der SPFH, da bedarf es ja auch einer Professionalisierung zu beschreiben, was mache ich denn da? Und ist manchmal so ein bisschen das bei uns, da passiert ja ganz viel in der Zeit, wo wir da sind. Und dann haben ja die Familie nachher auch einen Anspruch an die nachfolgende Hilfe. Und das ist ja dann was Neues, also dass dann Familien auch sagen, ah, da gibt es irgendwie einen Unterschied, da ist ganz viel passiert und jetzt passiert hier nicht so viel. Oder zum Beispiel auch die Farmhaltung, da ist mir jemand begegnet, der hat eine gewisse Haltung mir gegenüber, der ist wertschätzend, neugierig, fragt nach, der zieht ganz viel in kurzer Zeit und ich muss dann aushalten, dass der dann danach kommt, das vielleicht anders macht oder vielleicht meine Erwartung nicht erfüllt bekomme.
Also um auf die Ursprungsfrage mal zu kommen, ob wir also zu optimistisch gesehen werden, kann ich also sprechen hier regional für Familienaktivierung stationär. Und wir werden dort häufig angefragt, also als letzte Option noch für diese Familien. Aber auch nicht, ihr richtet das schon, sondern wir haben jetzt alles ausprobiert. Also wenn es jetzt bei Ihnen nicht klappt, wovon wir ausgehen, ja, dann ist das halt so. Ne? Und die Erfahrungen sind schon, ich würde sagen, halbe-halbe, ne? Dass wir das auch gut hinbekommen mit dem systemischen aktivierenden Familientraining, was wir hier durchführen. Und ja, manchmal klappt es eben halt nicht, aber dann haben wir zumindest in den meisten Fällen die Einstellung der Eltern zur Trennung von Familie und Kind gut bearbeiten können, dass sie dann eine Trennung des Kindes zum Beispiel als Stärke ansehen und nicht als Schwäche und dem eher zustimmen können, was ja wichtig ist für die weitere Perspektive des Kindes.
Also dem würde ich auch zustimmen. Also in Familienaktivierung in Wohnform hat man ja die Zeit, auch längere Prozesse zu initiieren, zu begleiten und letztlich auch nachzuverfolgen, inwieweit eine Lernbereitschaft, eine Lernfähigkeit auch und eine Umsetzungsfähigkeit auch ist, weil ich ja auch beschreiben und bewerten kann, ob eine Entwicklungschance für Kinder zukünftig zu erwarten ist. Sonst läuft Kindern einfach die Zeit weg. Dann auch einen Schlusspunkt zu setzen und zu sagen, wir haben jetzt hier alles ausprobiert, alle möglichen Interventionen gesetzt und das ist jetzt das Ergebnis. Und jetzt müssen andere darüber befinden, wie sie mit unserem Ergebnis umgehen. Und wäre schön, wenn wir das in einer Einvernehmlichkeit hinbekommen. Elementare Bindungen bleiben dann aufrechterhalten und werden nicht weiter geschädigt. Aber vielleicht ist ein Leben nebeneinander die günstigere Entwicklungsperspektive.
Und was ich gut finde auch nochmal ist so diese, dass wir diese Veränderungsbereitschaft so ein Stückchen, also diese zielgerichtete Arbeit und dadurch Veränderungsbereitschaft oder Veränderungsoptionen, kann die Familie sich überhaupt verändern, so im Blick haben und nicht nur beschreiben, was alles schrecklich ist und schief läuft und dem quasi auch relativ denn nicht ehrlich mit der Familie oder umgehen könnten, so ein Stückchen, wenn wir nur sammeln, was läuft alles nicht gut, sondern dass uns darum geht, gibt es eine Option zur Veränderung, kann die Familie das oder wird sie auf dem Stand stehen bleiben? Mhm. Und darüber, glaube ich, ist ja denn eins der Vorteile oder wo ich finde, dass wir einfach qualitativ ein Stückchen besser arbeiten, diese Ehrlichkeit, die wir auch reinbringen, diese Offenheit, Sachen anzusprechen und zu gucken, was kann die Familie verändern, mit denen zu planen, Ziele zu setzen und mit der Familie wieder zu reflektieren, also dass sie einfach auch eine ehrliche Rückmeldung haben und selber spüren, was ist möglich und was ist nicht möglich.
Trotz aller Evaluationsergebnisse wird dich nicht wundern, dass ich mich an dem Begriff besser störe.
Ja.
Ja, sondern wir arbeiten anders und kommen auch zu anderen Ergebnissen und schaffen vielleicht auch andere Bewertungskriterien.
Gut, und wenn man jetzt aber schaut, ich weiß bei euch jetzt die 50%, ne, das ist ja für mich auch eine bekannte Zahl, die haben wir ja an vielen aktivierenden Maßnahmen, dass wir sagen 50%, ich weiß, dass es uns im ambulanten Arbeiten teilweise noch besser gelungen ist, da waren wir über 50%.
Wir waren bei FAMFlex bei 80% der positive Rückmeldung sowohl von Kollegen des Jugendamtes als auch von den Familien, ja, diese Hilfe als erfolgreich für sich beschrieben haben.
Ein Maßnahmeabbruch von 50, also muss ich auch nochmal hervorstellen, ja, war gut. Was ich damit sagen möchte, ist, das ist ja eine sehr beachtliche Zahl. Also 50%, und wir reden hier von Familien, die alle Maßnahmen durchlaufen haben, die eigentlich die letzte Chance hier zum Beispiel in der Gotteshütte haben, 50% von denen, die als Familie wieder nach Hause gehen können. Und mit den Kindern natürlich auch mit Nachfolgehilfen. Aber wenn wir uns das jetzt mal von den Kosten angucken, und das ist ja das, wo wir uns in dem Bereich bewegen, der ja zukünftig interessant werden wird, wo, in welchem Bereich von Kostenersparnis, wir könnten es ja mal hochrechnen, 50%, wenn eure Quote bei 20% läge und ihr müsstet mehr unterbringen. Wir reden ja von Tausenden, Hunderttausenden, wahrscheinlich Millionen von Euro, die zukünftig eingespart werden würden, wenn diese Wege nicht gegangen worden wären.
Also es hat ja einen guten Grund, warum wir diese 50 haben. Wir haben in den letzten Jahren bemerkt, dass wir einfach andere Familien zu uns bekommen, nämlich sehr viele Eltern mit psychischen Erkrankungen, was vorher nicht so war, das hat zugenommen, und auch Familien mit einer Suchtproblematik. Und das ist nochmal ein ganz anderes Arbeiten. Und wir sind hingegangen, da speziell Kollegen, also die FAM arbeiten, auch hinsichtlich psychischer Erkrankungen weiter und auszubilden und auch zum Thema Sucht, und da auch nochmal einen anderen Ansatz zu haben, weil es ist etwas, was wirklich die Arbeit erschwert.
Wo wird sich denn die Familienaktivierung in den nächsten Jahren hin entwickeln, wenn du das so sagst? Also es gibt ja immer Themen, die relevanter sind, die dann wieder ein bisschen abmildern. Also ich will jetzt nicht so die ganze Geschichte aufpacken, aber mit ökonomischen Überlegungen sind wir bei FAM angefangen vor 30 Jahren. Das spielt mittlerweile ganz wenig noch eine Rolle. Bindungsgestaltung ist ein großes Thema, psychische Erkrankungen, Migrationshintergrund, diese Familien, die häufiger jetzt sichtbar sind im Jugendhilfesystem. Gender und Diversität ist ein Thema, was neu hinzugekommen ist, wo wir Antworten darüber finden müssen. Das sind so meine Einschätzungen. Was ist so eure Idee? Wohin wird sich das entwickeln?
Ja gut, meine Einschätzung wird natürlich sein, dass dieses finanzielle Thema einfach wieder sehr in den Vordergrund kommt, dass wir da wieder an dem Punkt von den Anfängen von FAM sind. Das heißt, wenn bei uns die AG 78 in Köln, wo wir das nicht als Thema eingebracht haben, sondern die hatten als eines der Hauptthemen FIM-FAM im Kölner Bereich und die ganz klar gesagt haben, Innenrevision des Jugendamtes, auch der wirtschaftlichen Jugendhilfe, hat ergeben, dass das einfach erfolgreich ist und Kosten spart und alle Träger ermuntert, im Grunde mehr davon zu machen, glaube ich, dass das auch für andere Kommunen interessant sein könnte, wenn man da irgendwie Öffentlichkeit nochmal in dem Rahmen herstellt. Ich glaube tatsächlich, mein Gefühl, dass diese einzelnen Punkte, die in den letzten Jahren so, die du eben auch beschrieben hast, die an den Themen dazugekommen sind, dass die aufgrund des immer größeren finanziellen Engen oder finanzieller Engpässe immer weiter oder wieder kleiner werden, so ein Stückchen.
Das war der erste Teil unseres Blickes auf den Dachverband. Nach einer kurzen Pause melden wir uns zurück mit unserer Bestandsaufnahme. Wir freuen uns darauf, die bisherigen Ergebnisse gemeinsam weiterzudenken, aktuelle Themen aufzugreifen und neue Impulse für die Familienaktivierung im Dachverband zu diskutieren. So, das war's für heute von der Familienaktivierung. Ihr seid herzlich eingeladen zu einem interaktiven Dialog mit uns. Ihr könnt uns erreichen über unsere Homepage www.familienaktivierung.de. Weiterführende Informationen findet ihr auch im FAM-Werkbuch und in den beiden FAM-Praxisbüchern. Alle Bücher sind erschienen im Schneider Verlag Hohengären. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rüdiger Pieper.